Wir sind im zweiten Kapitel des Epheserbriefes und wir werden uns heute diesen Text lesen, Verse 11 bis 18. Jetzt weiß ich nicht genau, ob wir das auch komplett durchgehen werden oder vielleicht nur bis zur Hälfte kommen, aber möglich wäre das, dass wir das betrachten zusammen. Ich will auch die Möglichkeit geben, uns mitzusprechen und mit auch Fragen oder auch Anregungen mit hineinzubringen. Und auch nicht nur dann, wenn ich das ausdrücklich sage, dürft ihr das machen, dass ihr das ergänzt. Das soll ja eine gemeinsame Bibelarbeit sein und nicht eine reine Predigt oder ein reiner Vortrag. Ich würde zunächst diesen Text einmal uns laut vorlesen wollen und dann werden wir ihn Stück für Stück durchgehen. Also wer seine Bibel mit hat, das ist die Schlachter 2000 Übersetzung, sodass ihr das vielleicht auch genauso mitverfolgen werdet. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittenen genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden, euch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Jetzt können wir den Text nicht in ganzer und voller Länge, mal so zumindest nicht an der Wand, vor Augen haben. Aber ich würde einmal in den Raum fragen, beim ersten Hören oder so beim ersten Hinschauen auf diesen Text, worum geht es ganz grob in diesem Text? Wir haben ja schon mehrmals diese Übung gemacht, zu versuchen, mit einem Satz zu beschreiben, was sagt dieser Bibeltext aus? Das hilft uns, so den Blick für das Wesentliche während der Betrachtung nicht zu verlieren. Wer würde das mal so sagen, ohne das jetzt hundertprozentig auszuschöpfen? Das ist ein langer Text und deswegen ist ein Satz immer zu kurz, aber vielleicht stichpunktartig oder mit einem kurzen Satz. Was ist hier das Thema, was Paulus behandelt? Ihr dürft es vom Platz sagen, dann wiederhole ich das einfach. Es geht um die Versöhnung, also, und das wird unterteilt, sagt Peter, einmal die Vorgeschichte zur Versöhnung und dann die Versöhnung selber. Okay, was sind so andere Gedanken oder ergänzende Gedanken noch dazu? Wen meint Paulus, wenn er sagt, ihr? Das ist ja ein Wort, was sich hier ganz häufig wiederholt. Ich habe das mal zu Hause gemacht, mir den Bibeltext mal ausgedruckt und mal die gleichen Worte mit der gleichen Farbe angemalt und habe gemerkt, wie oft dieses Wort ihr vorkommt. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir das hier unterscheiden, wer ist ihr und wen meint er, wenn er von uns und wir spricht. Wer sind ihr? Ja, das war eine Frage, aber die war sehr richtig. Es geht um die Heiden. Und vielleicht, um es noch konkreter einzugrenzen, er schreibt ja hier an die Gemeinde in Ephesus und er beschreibt hier, wenn er ihr sagt, die Heidenchristen, also die, die zu Jesus Christus gekommen sind, die versöhnt worden sind, aber aus diesem Hintergrund nicht als Juden in die Gemeinde hinzugetan wurden, sondern als Heiden. Es wird ja hier nochmal so, wir gehen mal zurück, das wird ja hier nochmal in den Versen auch so gesagt, die ihr einst Heiden im Fleisch wart. Also er beschreibt, vielleicht auch rückblickend, er beschreibt hier, wenn wir ein Wort haben in der Bibel, dann kann das viele Bedeutungen haben, haben wir letztes Mal auch erwähnt bekommen, das Stichwort oder das Wort Fleisch haben wir uns angeschaut näher. Und hier zum Beispiel meint es einfach die natürliche Abstammung. Also ihr wart einfach aus der Nachkommenschaft nach, wart ihr Heiden. Und dieses ihr bezieht Paulus auf die Christen, die aus dem Heidentum kommen. Wer sind die Nahen? Also es ist ein Text voller Gegensätze, meiner Meinung nach, und viele Gegenüberstellungen verwendet Paulus hier. Und das ist sehr interessant, sich das anzuschauen. Und wenn er über die Fernen spricht und wenn er über die Nahen spricht in diesem Text, welche Gruppe ist jeweils gemeint mit welchem Wort? Weil das wird wichtig sein, wenn wir später den Text weiter betrachten. Ja, so jetzt werde ich mal, nahe sind die, die Jesus seine Versöhnung angenommen haben. Ich wiederhole das, was gesagt wurde. So, jetzt muss ich selber schauen, in welchem Vers diese beiden Worte nochmal vorkommen hier. Und er kam und er verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Wer sind diese Fernen ganz genau und wer sind die Nahen? Ja, die Heiden sind die Fernen und die Juden als Abstammung, als Volk sind die Nahen. Und es ist wichtig, denke ich, dieses hier zu wissen, weil er spricht nachher an und spricht das Kreuz an und sagt, auch für die Fernen und auch für die Nahen, sie brauchten alle das Kreuz, um mit Gott versöhnt zu werden. Aber es gibt oder es gab einen sehr großen Unterschied, ob jemand zu dem Volk der Juden gehörte oder nicht. Und wenn wir bedenken, dass die Gemeinde noch recht jung war und dass das Judentum eigentlich noch, ja, ich will mal sagen, noch geblüht hat. Also Jesus hat das ja hinweggetan, wie der Text auch sagt. Und das Zeitalter der Gemeinde als solches ist geboren und er fügt Heiden und Juden, wenn sie sich mit Gott versöhnen lassen, in seinen Leib ein. Aber das war noch sehr frisch. Also wenn wir haben das mal mit unseren Kindern gemerkt, wenn wir mal so uns vor Augen führen und sagen, eigentlich sind wir Heiden, wir hatten nichts mit dem Volk Gottes zu tun, dann war das für unsere Kinder schon ungewöhnlich. Klang so fremd. Also wollten eher von wir sprechen, wir, die Auserwählten, und auf einmal sollten wir zu den Heiden zählen. Das war schon ein bisschen erschreckend, weil man das so kennt von klein auf. Irgendwo würden wir uns eher zu den Nahen zählen, die nah zu Christus, nah bei Christus sind. Aber jetzt auf einmal erklärt uns Paulus hier und sagt, so ist das gar nicht. Und in diesem Zeitpunkt, wo die Gemeinde existierte, da war das sehr frisch. Da waren die Heiden, die zum Glauben gekommen sind, und da waren die Juden, die bis vor kurzem noch geglaubt haben, dass nur sie es gemeint waren. Und so war dieses Problem, denke ich, sehr aktuell. Aber wir gehen jetzt mal das vielleicht so allgemein. Danke euch für das Mitreden und Mitdenken. Wir gehen jetzt mal den Text etwas strukturierter durch. Und zwar heißt es hier in dem ersten, darum gedenkt daran, und dann wird aufgeführt, was vor der Versöhnung dieser Heidenchristen war. Und Die Frage, die sich uns vielleicht stellt, warum? Wenn es hier heißt, wir sollen daran denken, da will ich uns fragen oder einfach zum Mitdenken, kennen wir Bibelverse, die uns eher auffordern, nicht daran zu denken, was mal war? Ja, wenn wir mal nachdenken, kommen wir auf Bibeltexte, die uns ermutigen, nicht zurückzublicken. Ja, das ist übrigens auch Paulus, der das sagt, ja, ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich nach dem vorgestreckten Ziel, und er beschreibt die himmlische Berufung und so weiter. Und hier sagt derselbe Paulus, denk zurück, denk daran. Ganz interessant. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir könnten hier vielleicht auch schon in Schwierigkeiten kommen und sagen, warum fordert Paulus hier auf und sagt, denk zurück. Wir sind vielleicht sehr froh, wenn wir nicht an unsere früheren Sünden erinnert werden und an unser altes, gottloses Leben und würden nicht gerne daran denken. Und hier sagt er auf einmal, darum. Und letzten Sonntag in der Predigt hatten wir ja Besuch gehabt, aber da hatten wir ja so den Hinweis auch in der Predigt gehört, wenn in der Bibel so diese Worte zu finden sind und auftauchen, darum, deshalb und aber, damit, da müssen wir aufhorchen und hingucken, was stand vorher, was stand nachher. Und das wollen wir jetzt auch, wer die Bibel hat, ich habe diesen Text jetzt nicht auf der Leinwand, schaut mal hinein in die Texte, in die Verse vorher. Und da heißt es, ich lese ab Vers 4, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Der Text hat sehr deutlich beschrieben, dass Gott der Handelnde ist. Und dann heißt es in Vers 7, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Also hier erklärt Gott selbst das Ziel und sagt, warum er so gnädig ist und was seine Absicht ist damit. Und wenn ein Paulus hier einige Verse später sagt, deswegen denkt zurück, dann hat das einen großen Zusammenhang mit diesem Vers. Weil wenn es Gottes Absicht ist, an uns Menschen, die wir verloren und Feinde Gottes waren, weil nur Feinde können versöhnt werden, dann ist das seine Absicht. Wir sollen denken, wie schlimm wir wirklich dran waren, um zu verstehen, wie groß das war, was hier passiert ist, dass Gott aus Feinden Kinder Gottes gemacht hat. Dass er aus Finsternis Licht gemacht hat. Und mir scheint, das ist ja auch eine Logik, die wir verstehen. Je dunkler und je finsterer etwas ist, ein Raum, umso wertvoller und heller strahlt das Licht. Und deswegen ist es nicht verboten und sogar geboten, wie wir hier gelesen haben, dass wir als versöhnte Menschen zurückdenken und uns daran erinnern und sagen, wie viel hat Gott mir eigentlich vergeben und wo war ich eigentlich ohne Gott? Wie war mein Zustand überhaupt? Dass wir nicht vergessen, woher wir gekommen sind. Es gibt sicherlich ein unterschiedliches Zurückblicken und ein Zurückdenken, wenn wir an Lots Frau mal kurz zurückschauen oder sie in Erinnerung rufen. Sie gingen raus aus dieser Stadt, die Gott vernichten wollte aufgrund der Gottlosigkeit, und hatte geboten, nicht zurückzublicken. Und diese Frau tat es aber, weil sie Sodom in ihrem Herzen mitgenommen hat und sie erstarrte zur Salzsäule. Das Volk Israel, weil es ausgezogen ist aus dem Land Ägypten, hat in der Wüste noch sich erinnert an Ägypten und an die Fleischtöpfe und an den Knoblauch und all das leckere Essen und hat gejammert und geklagt. Das ist sicherlich nicht das Zurückblicken, was Paulus hier meint, dass wir auf unser altes Leben zurückblicken mit einer Wehmut und das irgendwo herbeisehnen, zurücksehen, sondern eher ein Zurückschrecken, so wie Paulus, er sagt, ich war ein Verfolger. Und er sagt, ich war der größte aller Sünder. Und dann in diesem Licht, beziehungsweise in dieser Dunkelheit, kommt er immer zum Licht und sagt, Gott aber, der hat dann etwas getan. Und somit, denke ich, ist dieses Darum begründet darin, Gottes überschwänglicher Reichtum an Gnade soll sichtbar werden. Auch in unserem Leben. Und deswegen führt es uns oft zur Dankbarkeit, wenn wir zurückschauen und wissen, wo hat Gott mich eigentlich, aus welch einem Schlamm hat er mich denn rausgezogen? Und es wird unser Herz dankbar stimmen. Und daher diese Aufforderung, denkt daran. Wenn wir jetzt in den Vers 11 hineinschauen, dann beschreibt Paulus hier eher die äußerlichen Unterschiede. Und er beschreibt die Beschneidung. Und er sagt, die von Hand geschah. Und er beschreibt die dadurch resultierende, die dadurch kommende Abgrenzung des Volkes Israels von den Heiden. Und wenn wir hier mit hineinnehmen würden, wie sich das zugespitzt hat, bestimmt nicht so, wie Gott sich das gedacht hat, aber wie verfeindet diese Parteien waren, Zöllner, Sünder und diese Worte in der Bibel benutzt werden oder die Pharisäer sie benutzen, das war gleichzusetzen mit dem Wort Heide. Das waren die Unreinen. Jede Berührung machte sie unrein mit ihnen. Sie waren abgegrenzt. Und sicherlich war Gottes Absicht nicht nur eine äußerliche Abgrenzung, sondern er wollte eine Heiligung des Herzens. Er wollte eine Beschneidung des Herzens, solche Begriffe benutzt die Bibel auch, im Römerbrief zum Beispiel. Und wenn es um Vers 11 eher um die äußerlichen Unterschiede geht, die das Volk Israel, die Juden von den Heiden unterschieden hat, die sie in zwei Lager geteilt hat, so wird in Vers 12, werden die tiefer liegenden Unterschiede, das, was sie eigentlich voneinander unterscheidet, aufgeführt und zusammengetragen. Und ich habe die hier schon mal alle so untereinander aufgereiht, aber wenn wir nochmal, und sie stehen auch in dieser Reihenfolge in unserem Text, so ist das doch ein sehr, sehr dunkles Kapitel, würde ich mal sagen, unseres Lebens oder jedes Lebens ohne Gott. Und das beschreibt ja hier Heiden, die von sich aus so in dieser Situation sich wiedergefunden haben. Es heißt hier, ihr wart ohne Christus, ihr wart ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und ihr wart fremd von den Bündnissen, das heißt von den Versprechungen und Verheißungen Gottes. Und die Folge davon war keine Hoffnung. Und das ist wie so eine Steigerung. Und als allerletztes kommt diese sehr bezeichnende Formulierung, ihr wart ohne Gott in der Welt. Das ist so das Allumschließende und das beschreibt doch eine sehr massive Dunkelheit, eine sehr massive Hoffnungslosigkeit. Ich würde hier auch fragen, ob es hier Gedanken oder Anmerkungen gibt, ob wir vielleicht das ein oder andere erklärt haben wollen, beziehungsweise selber vielleicht erklärend etwas dazu sagen wollen. Was verbirgt sich hinter diesen fünf Merkmalen, die auf den geistlichen Zustand der Heiden ohne Christus zutreffen? Was ich mich gefragt habe, ist die Tatsache, oder wir haben letztens im Bruderrat auch über diesen gleichen Text zusammen nachgedacht und da kam die Frage auf, wenn die Heiden ohne Christus waren, waren die Juden denn mit Christus? Vielleicht gut darüber mal nachzudenken. Sicherlich nicht so, wie es seit dem Leben von Jesus, als er als Mensch sichtbar für alle auf der Erde war, sicherlich nicht so und nicht so offensichtlich. Aber wenn wir vielleicht uns Bilder oder Formulierungen aus dem Alten Testament wachrufen, da heißt es immer wieder von dem Heiligen Israels. Und das ist ganz häufig damit Jesus Christus gemeint. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief und anderen Stellen wird uns erläutert, dass Jesus Christus der Felsen war, aus dem sie getrunken haben, zum Beispiel. Also sie waren schon mit Christus, nur nicht so, nicht dass sie ihn anfassen konnten, so wie später die Menschen zur Lebenszeit Jesu als Mensch hier tun konnten. Aber das Volk Israel war auch mit der Verheißung, dass der Messias kommen würde, waren sie mit Christus. Sie haben gewartet auf ihren Retter. Sie haben geglaubt. Und er war noch nicht leibhaftig erschienen. Er war noch nicht, wie es später heißt, in seinem Fleisch gekommen. Aber sie waren mit Christus. Jakob? Ja. Das drückt das aus. Er kam zu den Seinen, heißt es im Johannesevangelium. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also zu den Seinen. Und damit ist das Volk der Juden gemeint. Und da wird diese Ablehnung des Judenvolkes, der Israeliten, beschrieben, sie nahmen ihn nicht auf. Also er war von ihnen, für sie. Sie waren mit Christus. Wenn hier dieses fremd den Bündnissen der Verheißung gesagt wird, was wir hier als drittes lesen, also das war nicht ihr Eigentum. Die ganzen Verheißungen, die dem Volk Israel gegeben waren, der Segen Abrahams und so weiter. Es heißt hier, für die Heiden war es fremd. Jetzt könnten wir hier natürlich überlegen und sagen, aber was ist mit den Hinweisen, ob es im Jesaja-Buch ist, wo es heißt, dass auch die Heiden gesegnet werden durch das Volk Gottes. Wir können uns vielleicht auch einen Vers lesen. Das ist sowohl ein neutestamentlicher Text, aber der wird aus dem Alten Testament zitiert. Das ist der Römerbrief, Kapitel 15. Römerbrief, Kapitel 15, der Vers 12. Dort wird Jesaja zitiert, also ein alttestamentlicher Prophet, noch vor Christus, vor seiner Menschwerdung. Und da heißt es, und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais, also es ist hier die Rede vom Messias, und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Das ist ein prophetisches Wort, was Jesaja bereits ausgesprochen hat und gesagt, es gibt Hoffnung für die Heiden, weil der Messias auch über sie herrschen wird. Wir können dieses besser verstehen, aber ich denke, die Heiden damals konnten das für sich gar nicht so in Anspruch nehmen. Deswegen waren sie dennoch fremd diesen Bündnissen und waren nicht direkt betroffen von diesen Segnungen. Die hat Gott sehr klar abgegrenzt und hat gesagt, dich habe ich erwählt, Jakob. Und Israel wollte er segnen. Und eigentlich waren die Heiden, standen die daneben. Und es gab diesen Zaun, über den wir gleich auch noch lesen werden, der sie abgegrenzt hat von den Segnungen, von dieser Hoffnung und von dem Nahesein an Gott selbst, an Christus selbst. Also eigentlich sind das sehr, sehr düstere Aussichten, die hier beschrieben werden für die Heiden. Und wir müssen uns immer wieder sagen, auch wir müssen uns hier hineinzählen. Auch wir müssen von uns sagen, da wüsste ich jetzt nicht, ob wir hier Nachkommen Jakobs unter uns haben, also im Sinne von Israel. Paulus schreibt an die Heidenchristen und sagt dann aber, so war das mal in jener Zeit. als ihr noch nicht in Christus wart. Und vielleicht ist den Ephesern das Herz schwer geworden, als sie diese Verse gelesen haben, weil es sie erinnert hat an die düsteren Zeiten, an ihren Zustand ohne Christus und ohne Gott. Aber er gebietet das hier und sagt, es ist gut, diesen Gedanken zuzulassen und ihn auch zu denken, weil es uns in Dankbarkeit und in Liebe fördern wird. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und der Umkehrschluss ist nicht, jetzt wollen wir viel sündigen, damit wir mehr lieben können, sondern es lasst uns das, unsere Verlorenheit und unser sündiger Zustand und das, wo wir drin gesteckt haben, mehr erkennen. Dann werden wir diesen überschwänglichen Reichtum von Gottes Gnade wertschätzen und ihn entsprechend mehr auch lieben. So würde ich das doch hier eher verstehen. Und jetzt in Vers 13 heißt es, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Und wie ich sagte vorhin, der Text ist voll von Gegensätzen und Gegenüberstellungen. Das ist sehr interessant, sich das näher anzuschauen. Das kann man vielleicht mal in Ruhe zu Hause alleine machen. Wenn er in Vers 12 gesagt hat, dass ihr in jener Zeit, und dann beschreibt er alles das, was wir eben gelesen haben, dann kommt in Vers 13 dieses Jetzt aber. Also er stellt hier gegenüber damals und jetzt. Und das macht die Bibel ganz häufig. Allein wenn wir an den Text von letztem Mal zurückdenken, da ist in den ersten drei Versen, Kapitel 2, wird beschrieben, auch ihr, die ihr tot wart in euren Übertretungen. Und dann kommt in Vers 4, Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Trotz dieser vielen oder inmitten dieser vielen düsteren Aussichten gibt es das Aber Gottes. Und das ist so mutmachend. Dieses Aber Gottes ist so dieses Licht in die Dunkelheit hinein. Eigentlich, wenn wir uns das hier anschauen, ist das sehr, sehr hoffnungslos. Ist das sehr, sehr dunkel. Und da hinein kommt dann und direkt jetzt aber hat Gott einen Weg geschaffen. Und das ist Anlass zum Danken. Und ich möchte, dass wir jetzt gleich ein Lied singen, aber bevor wir das tun, würde ich uns auffordern und ermutigen, selber mal nachzudenken. Wo gab es in deinem persönlichen Leben so dieses scheinbar Hoffnungslose, wo vielleicht jeder andere gesagt hätte, das wird nichts. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Die Sünde ist zu groß, das ist zu schlimm, das wird nicht gehen. Und dann kam das Aber Gottes, dein persönliches Aber Gottes. Als Jesus im Zusammenhang mit dem reichen Jüngling über das Himmelreich spricht und sagt, wie schwer das ist, für jemanden, der sich das Himmelreich verdienen will und auch für Reiche dort hineinzukommen, dann erschrecken die Jünger und sagen, ist es dann überhaupt noch möglich, gerettet zu werden? Und dann sagt Jesus diesen Satz und sagt, bei den Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Und so gibt es immer wieder in der Bibel, und es ist ein kleines Wort, und meistens wendet das ganze Blatt, dieses Aber. Wenn in 1. Korinther 15, ich bin mir nicht sicher, ob da auch das Wort Aber benutzt wird, aber auch so diese Gegenüberstellung, was Paulus ganz häufig macht, er sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann. Und dann zählt er wieder so einen düsteren Katalog auf und sagt, was uns alles fehlen würde. Und dann heißt es, und jetzt ist Christus aber auferstanden. Und wieder kommt Licht in diese Dunkelheit. Und deswegen, wenn wir gleich das Lied zusammen singen, vielleicht hast du etwas auf dem Herzen, wo du sagst, ich würde gerne das einfach bezeugen. Ich war tief in Sünde, es war sehr dunkel und da kam das Aber Gottes und dieses Licht der überschwänglichen Gnade Gottes in mein Leben. Vielleicht kannst du davon bezeugen, aber lass uns jetzt erst das Lied singen, Johann.
Das Lied, was wir vorher angefangen haben, das, denke ich, passt sehr gut auch zu der Bibelstunde. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich brauche dich alle Zeit. Ich denke, wenn wir, wie David sagt, an unser altes Leben denken, dann glaube ich, können wir das Lied mit vollem Herzen singen, dass wir Jesus brauchen. Ich würde mich freuen, wenn wir dazu aufstehen. Das ist keine Strafe. Man wird doch nach langem Sitzen ein bisschen träge. Wem das Stehen schwerfällt, der darf gerne sitzen bleiben. Das ist kein Problem. Wir singen die dritte Strophe. Den Rest. Gleich seht ihr mehr.
Alle Zeit in Freude wie im Leid. Du bist mein Sonn und Schild, jetzt und in Ewigkeit. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, Herr,
schön, wir dürfen uns setzen.
Ja, liebe Geschwister, gibt es jemanden, der vielleicht in kurzer Form seine Bekehrung in diesem Licht mal erzählen würde? Die Situation vorher, Gottes Aber und das Licht, in dem wir jetzt wandeln.
Ja, schönen guten Abend, liebe Geschwister. Gott hat mich so gemahnt, ich muss es einfach erzählen. Ich wurde von klein auf christlich belehrt von meiner Mutter. Sie war tiefgläubig und ich wusste auch, was gut und schlecht ist. Aber wie es dann so in der Sowjetunion war, die Gottesdienste wurden nur geheim gehalten. Und meine Mutter hat mich so oft eingeladen, wo sie schon bei uns zu Hause waren. Komm noch mal dazu. Aber ich bin dann immer so früh aufgestanden, um 4 Uhr, um zur Arbeit zu gehen. Und dann dachte ich, ich muss den Vormittag schlafen am Sonntag. Und ja, und so ging es weiter. Wir haben mit meinem Mann geheiratet. Wir haben auch ein sehr gutes Leben geführt, ein Eheleben. Zu Gottes Ehre muss ich das nur sagen. Aber irgendwann fingen bei mir die Mahnungen an. Und das zeigt sich daran, dass ich irgendwas mit dem Herzen hatte. Ich hatte immer so eine Atemnot und das waren die so eine Anfälle. Und dann, wenn die vorbei waren, da war alles, da konnte kein Arzt feststellen, was da eigentlich passierte bei mir. Und dann kam ich so auch ins Krankenhaus einmal. Wir waren zusammen im Urlaub gewesen. Wir hatten einen wunderschönen Urlaub gehabt und dann kamen wir zurück. Und nach einer Woche, dann ging es so schlimm los mit mir. Und keiner konnte es feststellen. Und kam Heinrich mich noch besuchen. Penner hier aus unserer Gemeinde. Und dann hat er gesagt, weißt du was, Margarete, wenn du jetzt sagen würdest, mir tut so der Bauch weh, da könnte ich dir vielleicht helfen. Aber hierzu kann ich gar nichts sagen. Ich sehe, wie du leidest, aber ich weiß nicht, was du hast. Kam ich ins Krankenhaus und dann dauerte es, okay, ich konnte all die Nächte überhaupt nicht schlafen, ich konnte mich nicht rumlegen, auf dem Kissen legen und dann mit einmal, dann hat es wirklich, wie man es hier sagt, Klick gemacht. Gott mahnt doch, du musst doch jetzt einfach hören, was Gott zu dir sagen will. Und dann wusste ich, eine Frau war da, eine ältere Dame, lag da auch im Krankenhaus, das war um 2 Uhr nachts. Da bin ich aufgestanden und zu ihr gegangen, habe ich gesagt, Tante Katharina, ich möchte mich bekehren. Sie war erstmal erschreckt und da war sie so froh und dann haben wir uns ein Eckchen gesucht, wo wir zusammen beten konnten. Und da wurde ich so froh. Ich habe auch danken können gleich und dann ging ich zurück in mein Zimmer und dann, da weiß ich wirklich nicht, wie ich die Füße draufgelegt habe auf dem Bett. Und dann bin ich eingeschlafen. Dann hat meine Mitpatientin am nächsten Morgen gesagt, Margarete, was ist mit dir? Du hast dich mir erbrochen und du hast dich hingelegt und hast geschlafen. Was ist passiert? Dann habe ich es ihr erzählt und die war auch gläubig. Und so war auch so plötzlich die Wende da. Und da habe ich die Größe Gottes gesehen. Und ich bin unendlich dankbar meinem Herrn, dass er mich gerettet hat. Und auf so eine Weise auch, das kam hart. Und das war wirklich, ich dachte, das geht so nicht mehr. Jetzt muss ich wahrscheinlich sterben daran. Und er hat mir so ein Leben geschenkt. Und ich bin ihm dankbar.
Ja, wir Menschen haben manchmal, Dankeschön für dieses Zeugnis. Ich glaube, wir Menschen haben manchmal die Mühe, diese geistlichen Dinge auch so zu sehen. Dass ein Mensch verloren ist, dass ein Mensch in dieser tiefen Dunkelheit ist, so wie wir das jetzt im Zeugnis auch hörten, das war ja schon vorher so. Aber es brauchte scheinbar erst noch andere Umstände, um das zu erkennen, dass man wirklich arm dran ist und dass man auf dieses Aber, auf dieses Eingreifen Gottes angewiesen ist. Wir werden jetzt noch die nächsten Verse, die diese Tatsache, dieses Eingreifen Gottes, dieses Aber Gottes auch im Zusammenhang mit der Situation der Heidenchristen und der Judenchristen weiter beleuchten oder durchgehen. Und zwar die Verse 14 und folgende. Da beschreibt Paulus nochmal näher die Tatsache, dass jetzt Menschen, die fern waren, auf einmal nahe gebracht worden sind. Und dort werden Einzelheiten erwähnt. Und wir werden diese Fragen, wir haben sie jetzt schon alle vor uns, werden die nach und nach mal so durchgehen. Und da bitte ich auch jeden, der eine Bibel vor sich liegen hat oder beim Nachbarn mitgucken kann, dass ihr mitdenkt und dass ihr diese Antworten mitgebt auch. Und zwar, wenn es um diese Vereinigung und wenn es um dieses Herausführen der Menschen, die einer ganzen Nation, Heiden, die in Finsternis waren, wenn es darum geht, sie in das Licht und in den Leib Christi zu führen, dann wird jetzt das so beschrieben. Und zwar werden einzelne Handlungen beschrieben, was Jesus Christus getan hat. Und zwar die Verse 14 und 17. Ich werde sie noch einmal laut lesen und dann bitte ich euch, dass wir einfach zusammentragen, was hat Jesus getan? Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Das ist Vers 15. Vers 17. Und er kam und verkündigte Frieden, euch den Fernen und den Nahen. Wenn wir das jetzt mal wie einen Aufsatz schreiben würden, einen Punkt nach dem anderen. Was hat Jesus getan? Was sagen uns diese Verse? Vielleicht jeweils, dass wir eine Sache erwähnen. Weil das hilft uns einfach, den ganzen Überblick besser zu bekommen. Weil Paulus schreibt in sehr langen Sätzen, verschachtelten Sätzen. Und da weiß man manchmal nicht, wie war der Anfangsgedanke und wie kommt er jetzt zu dem und dem. Daher, was hat Jesus getan? Ja, er hat Frieden gestiftet. Ja. Er hat aus diesen beiden sehr verfeindeten Parteien, Juden und Heiden, hat er eins gemacht. Und dann wird in Vers 14, den ich auch gelesen habe, mit einem Und ein weiteres aufgezählt oder genauer beschrieben. Dann heißt es, er hat die Scheidewand des Zaunes abgebrochen. Und jetzt könnte man sicherlich auch bildlich sich diesen Zaun vorstellen, der den Vorhof vor dem Tempel abgeschirmt und eingegrenzt hat, wo kein Heide hinein durfte. Und Paulus nimmt dieses Bild, denke ich, hier und sagt, Christus hat dieses abgebrochen, was diese beiden Volksgruppen, das Volk der Juden, die Israeliten, von den Heiden getrennt hat. Das hat Jesus getan. Er kam und verkündigte Frieden. Und mit diesem Kommen ist sicherlich seine Fleischwerdung, sein Menschsein auf der Erde gemeint. Und seine Verkündigung, das hat Jesus immer wieder gesagt, dass er der Friedefürst ist. Dass er den Frieden, und zwar nicht nur untereinander, aber auch mit Gott verkündigt. Und wir sehen das eigentlich auch in diesen Texten. Wir werden das gleich nochmal genauer etwas anschauen, dass er sowohl Frieden unter Heiden und Juden möglich macht, aber auch zwischen diesen Menschen, die in seinen Leib hineingetan sind, und Gott selbst. Also er hat aus beiden, aus zwei so unterschiedlichen Parteien, wie sie nur unterschiedlich sein können, eins gemacht. Er hat das, was sie trennte, und es wird hier genauer beschrieben, es heißt hier, die Feindschaft wird es nachher nochmal umschrieben, und das Gesetz, was sie so voneinander getrennt hat dadurch, das hat er abgebrochen, und er kam selbst und verkündigte Frieden und machte Frieden möglich. Zu der zweiten Frage, wie oder wodurch hat er das getan? Da können wir einen Blick hineinwerfen in die Verse 15 und 16. Und vielleicht klicke ich nochmal zurück, dass wir doch alle diese Texte sehen. Da war ich etwas schnell. 15 und 16. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. So, und wenn wir jetzt schon so bei den Wort, also die einzelnen Worte uns anschauen, dann wäre es gut, dass wir dieses anschauen. Die Frage war ja, wodurch? Oder wie hat Jesus das gemacht? Und welches sind die Worte, die uns auf diese Frage eine Antwort geben? Wenn ich frage, wie hat er das gemacht, welches sind die Schlüsselworte, um diese Frage zu beantworten in unserem Text? Jetzt frage ich mal die jüngeren Leute, die Schule noch so gut in Erinnerung haben. Markus, welches ist das Wort, was auf die Frage wie eine Antwort einleitet? Oder die anderen, ihr dürft alle mitdenken. Jetzt kann man natürlich überlegen und sagen, ich bin wahrscheinlich ein schlechter Lehrer. Aber ich meine schon, dass dieses Wort in dem beschreibt die Form oder die Vorgehensweise, wie Jesus das gemacht hat. Er sagt, er hat das getan, was wir eben gesagt haben, aus 2:1 gemacht, die Scheidewand abgebrochen, gekommen und verkündigt. Und da heißt es ja, indem er in seinem Fleisch diese Feindschaft beseitigt hat. Das, und hier wird sein Tod beschrieben, sein Opfertod. Und das war das Mittel oder das war die Art und Weise, wie er diese Feindschaft beseitigt hat. Das, was für viele das Ende schien, dass Jesus nicht mehr da war, das war das Ende der Feindschaft zwischen Juden und Heiden und der Anfang eines Neuen. Und dann im zweiten Vers, wo wird uns da die Antwort gegeben, wodurch hat er das gemacht? Durch das Kreuz. Sehr eindeutig. Beschreibt eigentlich so ziemlich das Gleiche wie hier in seinem Fleisch. Und hier nochmal mit einem anderen Bild und sehr deutlich, noch klarer, durch das Kreuz. Durch dieses Symbol des Todes hat er die Feindschaft getötet, heißt es hier. Ein sehr mächtiger Ausdruck, was Jesus getan hat. Wir gehen das jetzt etwas schnell durch, zu der dritten Frage. Was war dabei sein Ziel? Oder wozu, warum hat Jesus das getan? Und dazu schauen wir uns die gleichen Verse an, wie wir sie hier nochmal vor Augen haben. Was war das Ziel Jesu dabei? Um Frieden zu stiften, Peter, jetzt muss ich gucken, wo du das, ja, du hast das in dem Vers 15 unten, genau. Also um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen, ist das eine, warum? Und das zweite, das hat Peter schon erwähnt, um Frieden zu stiften. Und Vers 16 besagt nicht nur Frieden unter diesen beiden, diese zwei, die hier beschrieben werden, sondern auch Frieden zwischen diesem einen Leib und Gott, um die miteinander zu versöhnen. Und das war sein erklärtes Ziel. Und Paulus beleuchtet das hier sehr, sehr deutlich und sagt, Frieden untereinander unter diesen verfeindeten Fronten, Heiden und Juden, und diese beiden vereint mit Gott zu versöhnen. Frieden mit Gott. Und interessant ist auch, wir sehen hier, beide brauchten die Versöhnung. Beide waren Feinde des Kreuzes. Auch Juden waren Feinde des Kreuzes und sie brauchten Versöhnung. Sie brauchten diesen Messias. Sie konnten es nicht. Und Vers 17, wenn wir da nochmal hineinblicken, greift hier nochmal diese Gegensätze auf, ferne und nahe. Und da wollte ich auch unseren Blick auch darauf richten, dass Menschen manchmal, dass wir selbst vielleicht, wo wir noch nicht gläubig waren, oft oder vielleicht lange sogar nahe waren. Wir zählten zu den Menschen, die nicht viel von Gott getrennt hat und dennoch zu viel. In dem Gespräch mit König Agrippa, heißt es, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Oder ich meine Festus, ich habe es jetzt nicht genau nachschlagen können, er sagt, meine ich, zu Paulus, es fehlt nicht viel und du machst noch einen Nachfolger Christi aus mir. Es fehlt manchmal nicht viel und dennoch ist es sehr viel. Es braucht dieses Aber Gottes. Es braucht diesen Christus, es braucht dieses Kreuz, um aus Feinden Christi, so nah sie nicht sein mögen, Kinder Gottes zu machen, um aus ihnen einen Leib zu machen, der zu Christus gehört. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Gottes Geist verbindet. Und mir scheint dieser Vers, schließt auch nochmal so das Vorhergesagte sehr zusammen. Und sicherlich stellen wir uns die Frage, wo ist die Anwendung für uns? Wir haben jetzt nicht in der Gemeinde diese zwei Gruppen, dass hier Juden sind, die gläubig sind und die vielleicht Mühe damit haben, dass auch wir aus den Heiden kommend auch zum Leib Christi gehören. Aber wo liegt für uns die Anwendung? Wenn wir sehen, dass Gottes Geist und Christus selbst dieses scheinbar Unmögliche, was unmöglich ist, zusammenzubringen, vereint. Gläubige aus den Juden und Gläubige aus den Heiden. Was heißt das dann für uns, die wir Christus angehören? Was heißt das für die Einheit seiner Gemeinde? Wir haben ja manchmal schon Mühe mit Ansichten unserer Geschwister, vielleicht sogar innerhalb der Familien. Und Paulus macht hier deutlich und sagt, Christus hat alles, was uns trennt, abgebrochen, runtergebrochen, in ihm selbst, mit sich selbst. Dafür ist er gekommen. Dafür ist er in den Tod gegangen, um das möglich zu machen. Da müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, ist es dann in irgendeiner Weise berechtigt, dass wir künstliche Mauern hochziehen, wenn es um die Unterschiede von Gemeinde und Gemeinden geht? Ich glaube, das dürfen wir gar nicht. Gott ist Einheit sehr, sehr wichtig. Und Gott ist wichtig, dass wir an der Einheit und an der Liebe auch erkannt werden. Wir dürfen uns nicht erheben und andere ausschließen aus dem Leib Christi, die Gott gerufen hat. Und wir dürfen nicht etwas anderes wollen als Gott selbst. Wir haben manchmal so die Eigenschaften, und ich ertappe mich selbst dabei, wenn man neue Menschen kennengelernt, lernt, auch Gläubige, dass man erstmal fragt, aus welcher Gemeinde kommst du? Und da hat man vielleicht so ein Bild auch schon, aha, das sind die, wir haben manchmal auch so Schubladen, das sind die Strengen, das sind die Freien. Und mancher findet uns auch dort wieder, der andere findet uns dort wieder. Aber so dieses in Christus uns wiederzufinden, das wird uns doch helfen, glaube ich. Und mir war auch dieser Gedanke hier in dem Vers, dieses Wort, in einem Geist haben wir alle beide, nah und fern, Zutritt zum Vater. Das ist doch so ermutigend. Wenn wir ins Gebet gehen und diesen Zugang zum Vater suchen, wenn wir beten, dann ist es schwierig zu streiten. Und es kann uns eine Hilfe sein, dass wir ausgerichtet auf Christus in einem Geist Zutritt zum Vater suchen und den Zutritt dem anderen aber auch nicht verwehren. Jesus lehrt uns beten und sagt, unser Vater, so sollen wir beten. Er sagt nicht mein Vater, er sagt unser Vater. Und das kann uns so wertvoll werden. Wenn wir beten, dann wissen wir haben alle durch ein und dieselbe Tür haben wir Zutritt zum Vater bekommen. Und diese Tür heißt Jesus Christus. Egal wie weit wir entfernt waren vom Kreuz, wir sind durch das Kreuz, sind wir hineingetan worden in diesen einen neuen Menschen, in diese Gemeinde Jesu Christi. Das ist das Bild, was Paulus hier benutzt. Und da wollen wir Gott danken. Wir können Glauben nicht vererben und nicht vererbt bekommen. Und wenn Gott uns ruft und hineintut in seinen Leib, dann ist das etwas und mit einem Ziel, dass seine überschwängliche Gnade groß und sichtbar wird. Auch noch in der Zukunft soll das geschehen. Gott segne uns beim Nachdenken darüber. Lass uns noch jetzt auch eine Zeit nehmen zum Gebet. Wir stehen dazu auf.